Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, hallo, ich bin Alexander Eichhorn von Eichhorn Coaching. Habe eine Optionshandels-Coachings-Unternehmen, möchte ich es mal nennen, vor 12 Jahren gegründet. Habe mal in der Versicherung im Asset Management gearbeitet und bin da zum Thema Optionen gestoßen. Irgendwann mal mit dem Optionshandel mehr Geld verdient als Student damals. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ja, YouTube-Kanal, Podcast, Ausbildungen und Co. Und 12 Jahre später bin ich jetzt hier bei dir.
Ja, mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir sind im Call nach Düsseldorf zu den Optionstagen gefolgt. Wir sind hier im mobilen Podcast-Studio und stehen genau vor der Messehalle. Was sind Optionen? Damit habt ihr gestartet. Was ist seitdem passiert? Warum sind Optionen, oder man könnte sagen, warum sind im Optionhandel plötzlich ja so viel Energie drin? Also da gibt es viel mehr Tempo bei Optionen.
Ich glaube, viel hat auch die amerikanische Börse gemacht. Also einfach marketingtechnisch in den europäischen Raum mehr gegangen oder auch auf europäische Produkte. Vielleicht haben auch, sagen wir mal, andere Emittenten, Optionsscheine und Co. das etwas verschlafen. Trend in Deutschland auch. Und dann haben sie einfach auch viel, viel Produktentwicklung gemacht. Also von Volatilitätsprodukten, die dazu kamen. Der Spread wurde enger, die Gebühren sind massiv runtergegangen. Also es sind eigentlich alles in positive Richtung, was Thema Optionen gegangen ist. Und ich denke, ja, der ein oder andere YouTuber, vielleicht auch wir, haben auch dazu beigetragen, dass es in den letzten Jahren einfach dazu kam.
Ja, Thema YouTube. Ihr habt ja auch ein Video, jeden Monat $1,000 mit Optionen. Läuft gut, aber Hand aufs Herz, ist es Clickbait oder ein realistisches Ziel? Also verschweigt der Titel zwangsläufig was?
Ich würde sagen beides.
Ja.
$1,000 ist immer relativ. Wenn man mit, ich übertreibe mal, 100 Millionen handelt, ist es dann viel oder nicht?
Eher Peanuts. Nicht.
Ja, genau. Peanuts. Wenn man das natürlich mit $10,000 schafft und jeden Monat $1,000 damit Gewinn realisiert, also 10%, ist es natürlich sehr, sehr gut. Fast schon utopisch. Mhm. Also es kommt ein bisschen aufs Konto an. Ich würde sagen, mit gerade einer niedrigen sechsstelligen Summe ist es absolut möglich, niedrige vierstellige Beträge pro Monat regelmäßig unabhängig der Marktlage zu erwirtschaften.
Viele kommen ja in den Markt hinein, auch für Ausbildungen mit der Idee, passives Zusatzeinkommen. Wo kippt diese Verheißung in gefährlicher Selbstüberschätzung? Woran merkt man, ich mache mir da gerade was vor, und passiv klingt ja auch sehr bequem.
Ja, also passiv gibt es meiner Meinung nach zumindest fast nicht. Also
nicht mal bei Immobilien, da muss man auch, sag mal, sich um den tropfenden Wasserhahn kümmern oder um die Abrechnung.
Also vielleicht noch Dividendeneinkünfte, wenn man wirklich Buy and Hold macht, da könnte man noch ein bisschen annähernd passiv hingehen, aber selbst da muss ich irgendwas mit der Steuer noch machen oder mal die Aktien anschauen. Ja, also passiv gibt es für mich eh nicht, aber vor allem nicht im Optionshandel. Also da muss man immer etwas tun, backtesten. Selbst wenn man es automatisiert handeln lassen laufen würde, dann muss man trotzdem am Ball bleiben. Also passiv ist es gar nicht.
Diversifikation in Rum und Wein, habe ich das richtig verstanden? Ist das Genuss mit Rendite oder eine ernsthafte Strategie?
Eine ernsthafte Strategie. Also, ja, wo fange ich da an? Thema Wein, ich sag mal, Spirituosen, Weininvestment gibt es schon lange. Das haben wir ja nicht erfunden oder so. Das ist,
seit den Römern? Hm?
Ja, also das gibt es seit Jahrzehnten. Da gibt es auch wirkliche Weinbörsen mit Indizes für Burgund, für Bordeaux, für italienische Weine. Also das läuft eigentlich ab wie in der richtigen Terminbörse, wie in Chicago. Natürlich kann ich jetzt nicht zum, ich will es keinen Namen nennen, zum Supermarkt gehen und die teuerste Flasche im Regal kaufen. Das ist natürlich nicht der Weg. Ich sage mal nur so, vielleicht 100-200 Weingüter sind überhaupt investierbar, die irgendwie den Namen verdienen. Da muss man sich natürlich auch sehr gut auskennen, aber das kann man alles über ein Zollfreilager abwickeln. Und da ist natürlich auch klar, dass da hat man jetzt nicht 80% des Portfolios da drin.
Ich kenne den Begriff Zollfreilage eigentlich nur im Begriff von Edelmetallhandel, ne?
Gold und Silber. Ist ja. Da auch. Also ist daneben, ein Regal daneben, kann es sein, dass da Edelmetalle gelagert werden. So Spitzenrotweine, Champagner sind ja von der Lagerung jetzt nicht so fragil, wie man vielleicht meint. Die reicht, wenn man da irgendwie 17, 18 Grad hat, das halt permanent. Also meistens sind die wirklich in so einem Atomschutzbunker gelagert. Und es ist für uns einfach ein nettes...
Wie sagtest du? Reicht eine einfache Lagerung, Atomschutz? Also meinst du einer, der nicht mehr aktiv ist?
Oder? Genau, ja, okay. Ja, gibt es da in England einige. Und das hat eigentlich wirklich, gibt es viele Statistiken, null korreliert. Also ich gebe damit die minus 1 und 1,
ja.
Das komplett korreliert ist. Handelt auch positiv oder negativ und die haben wirklich 0,0. Haben also nichts mit dem Aktienmarkt an sich zu tun. Und ja, das ist so der Riesenvorteil und schafft auch langfristig eine Rendite, sage ich mal so aktienmarktmäßig, also so 5, 6, 7% pro Jahr.
Das heißt, ihr trinkt da nichts, oder?
Sollte man eher nicht machen als Investment vielleicht. Das wäre dann eher der Totalverlust.
Also aber der normale Wein vom normalen Händler.
Genau, ah, ja. Verstehe. Also da, also so Investmentweine, die gehen halt auch, also unter vierstellig die Flasche ist da ja nichts am Markt zu haben.
Ja. tasten wir uns ran, so ein bisschen für Anfänger. Optionen als Diversifikation. Ja, nein, Fragezeichen. Okay, ich glaube, die Antwort weiß ich schon. Sollte man ohne Optionserfahrung gerade wegen Diversifikation anfangen oder ist das genau die falsche Motivation?
Nein, also auf gar keinen Fall deswegen. Es ist, also ich sage immer, ja natürlich, Optionen wegen Diversifikation, aber selbst wenn ich sage, ich möchte keine Optionen handeln, weil mir das zu komplex ist, haben Optionen einfach sowas Tolles, weil ich verstehe die implizite Volatilität, ich verstehe die Märkte viel, viel besser. Ich kann das als Indikator nutzen, wenn ich die implizite Vola verstanden habe, die ganzen Volatilitätsindizes anschauen, was ja alles durch Optionen irgendwie bepreist wird oder ausgerechnet wird. Also ich verstehe halt einfach den Markt viel, viel besser, selbst wenn ich Optionen nicht handle. Und wer dann sagt, er möchte Optionen handeln, der hat natürlich ein vielseitiges Werkzeug in der Schublade liegen, ob er Future-Handler, Buy-and-Hold-Investor, Krypto-Anleger, also man kann sie hedgen, man kann Zusatzeinkommen verdienen, man kann etwas short, man kann es long gehen, man kann auf Zeitwertverfall, Vola, long, short, also man hat einfach so ein vielseitiges Werkzeug. Egal, was man handelt, man hat einfach was ein Schönes in der Schublade liegen, was man dann nutzen kann und das sollte man sich halt vorher mal mit beschäftigt haben, bevor man es braucht.
Der VIX hört man ja oft, häufig, auch bei euch natürlich, für Einsteiger gedacht. Erklären wir mal den VIX in einem Satz, auch für Hörer, die vielleicht im Auto sitzen und direkt danach, was kann ich damit praktisch anfangen? Kann ich den VIX kaufen? Wenn ja, was kaufen Leute stattdessen wirklich, wenn sie glauben, sie kaufen den VIX und wo liegt der typische Denkfehler? Also eine ganze Reihe von Fragen.
Ja, kriegt drei Sätze.
Ja.
Ist auch der Angstbarometer immer genannt, der VIX. Ich sag's mal ganz einfach, der misst, wie viel Angst Panik in den Märkten ist. Wenn es ein Bullenmarkt ist, wenig Angst. Wenn wir einen Corona-Crash haben wie 2020 im März, dann viel Angst und dann steigt der Volatilitätsindex an. Das ist ganz unmathematisch formuliert. Kann man den handeln? Schöne Frage. Jein. Direkt nicht. Indirekt gibt es ganz viele Produkte darauf. Man kann Volatilitätsprodukte, dafür bräuchten wir jetzt noch 2 Stunden im Podcast, kann man da einiges machen. Ansonsten kann man auch Optionen kaufen oder auch verkaufen und die sind immer von der Volatilität beeinflusst. Man ganz einfach, normaler Bullenmarkt, herrscht wenig Angst, Optionen sind günstig. Einfach in Milchbieternrechnung könnte ich Optionen kaufen. Wenn dann die Angst oben ist, dann sind die Optionen teuer und können es dann wieder verkaufen, beziehungsweise dann auch oben die Optionen verkaufen, leer verkaufen, also als Stillhalter agieren.
Du bist ja Coach.
Ja.
Und da gibt es so einen psychologischen Effekt. Viele treten heimlich alleine und reden nicht mal mit dem Partner drüber. Was bringt eine Community dann? Bessere Trades oder nur besseres Gefühl? Und was ist bei euch der konkrete Mehrwert von Events eben wie Optionstagen?
Also ist extrem wichtig, weil man kann halt, man ist halt als Optionshändler alleine meistens im privaten Umfeld. Hat vielleicht noch 1, 2, mit denen man sich unterhalten kann. Aber gerade den Austausch mit Leuten, die genau die gleiche Strategie vielleicht sogar handeln, ist es schon mal super, wenn ich sage, okay, läuft es bei dir gerade auch so schlecht wie bei mir? Ja und ja, ja, ja. Und 10 andere sagen auch ja, dann weiß ich schon mal, okay, ich habe vielleicht keinen Fehler gemacht. Es ist gerade einfach so. Und wenn ich das halt nicht habe, dann muss ich mich schon sehr rational hinterfragen, ob ich alles gerade richtig mache. Und das ist einfach der Austausch miteinander viel, 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 viel einfacher, viel, viel besser. Also das ist extrem sinnvoll. Events wie die Optionstage, andere Messen. Zum einen natürlich, um Leute kennenzulernen, auch ne, man kriegt ja auch mit, okay, der war bei dem, ja, ich habe das gehandelt, das hat gut funktioniert. Also halt einfach der Austausch innerhalb von so kurzer Zeit, denke ich, extrem schnell wertvoll, dass man einfach so einen Einblick mal kurz querbeet über alles Mögliche bekommt. Und deswegen sollte man gerade, wenn man so ein Anfänger ist und in den ersten 1, 2, 3 Jahren unterwegs ist, denke ich, einige von solchen Events besuchen.
Zu einem Vortrag. Rendite durch Zeit klingt nach Geduld. Aber Kalenderspreads sind ja ziemlich konkret. Also in welchen Marktphasen sind Kalenderspreads euer To-Go und wann lieber Finger weg davon?
Ja gut, die kann ich umsetzen, wie man möchte. Das nach dem Motto, also die kann ich so steigende Volatilität umsetzen, kann ich auch fallende Volatilität umsetzen. Wir machen das ja eher noch mit Earnings häufig. Also gerade wenn große liquide Titel Earnings haben, hat ein paar Vorteile, kommt man auch, wenn es nicht so gut läuft, gut raus. Und im Prinzip sagt man, also wir sagen, okay, in den Earnings ist sehr viel Unsicherheit. Wir gehen davon aus, dass nicht so viel passiert, egal ob positiv oder negativ. Und dann verdienen wir Geld. Logischerweise muss man aber auch für das. In einem anderen Fall, wenn vielleicht doch ein Ausreißer nach oben oder unten passiert, dann Absicherungsstrategien haben. Aber gerade diese Earningszeit ist für uns dann, was die Strategie angeht, ja die hochprofitable und Hochfrequenzbereich, wo wir da wirklich einige Trades dann pro Woche machen.
Gehen wir noch ein bisschen in die Praxis rein. Wenn ich jetzt morgen einen Kalenderspread bauen will, was sind eigentlich die häufigsten Anfängerfehler? Du hast ja Earnings jetzt angesprochen, Underlying-Bewegung, Laufzeiten, IV-Niveau. Welche Checkliste muss man abarbeiten?
Die häufigsten Anfängerfehler, ich würde einfach mal ein Profit-and-Loss-Diagramm aufrufen. Das kann man mit der Trader-Workstation ja ganz gut. Und auch mal die Tage, also ein Kalenderspread heißt ja, ich verkaufe vielleicht eine Option mit 10 Tagen und kaufe was mit 15 Tagen dazu. Einfach mal als Beispiel 2 unterschiedliche Verfallstermine. Und das würde ich dann einfach mal durchklicken, weil das kann ich dann sehr gut kalkulieren. zu sagen, okay, was passiert morgen, übermorgen und so weiter. Kann ich jeden einzelnen Tag bis zum Verfall durchklicken, kann noch ein paar Annahmen annehmen, also 10% minus plus 20%. Und das sollte man halt einfach mal durchkalkulieren. Ist natürlich alles ein bisschen hypothetisch, aber das gibt mir einfach einen ganz guten Eindruck. Und ein Anfängerfehler ist auch, dass sich Werte verändern. Also Griechen verändern sich, die Dinge, die Optionen beeinflussen, die bleiben nicht stabil. Gerade im Bereich von Earnings tut sich da einiges und das ist auch häufig so ein Anfängerfehler. Und man sollte auf jeden Fall halt auch mal die Extremen kalkulieren, was ich gerade gesagt habe. Also ja, was macht die Aktie bei minus 50% und plus 50%? Das sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Diese Worst-Case-Risiko, das ja bei Stillhalterstrategien eventuell, wenn man sich nicht richtig abgesichert hat, exorbitant groß sind.
Danke für die Learnings.
Ja.
Alexander, merci.
Danke, Peter.
Danke.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.